Abedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Und ich muss euch sagen, ich bin geblendet. Ja? Ich bin geblendet von der Expertise von diesem Schwickerath und vor allem, weil er am Fenster sitzt und da scheint die Sonne durch. Also, die Sonne geht auf im Westen. Das ist bloß die Frage für wen, ob für den Krefeld-Pinguin oder für den Düsseldorfer geht. Besprechen wir später. Tag, Herr Schwickerath.
Tag, Herr Fetzer.
Ausnahmsweise geht im Westen die Sonne auf.
Ich muss mich heute mal andersrum hinsetzen, weil die Sonne mir dermaßen ins Gesicht strahlt. Da dachte ich mir, drehe ich mich um und lass die Sonne dir doch ins Gesicht strahlen.
Ja, genau.
Ganz selbstlos war ich dann wieder.
Die Sonne scheint den Krefeld-Pinguinen aus dem Arsch und dann Schwickerath direkt ins Gesicht.
Also aus dem Krefelder Arsch in mein Gesicht. Genau so läuft das, richtig.
Wir sprechen gleich über die DEL2, ja, würde ich sagen. Aber fangen wir in der DEL an. Wie gewohnt die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes aus den deutschen Ligen, aus Nordamerika, aus Europa, alles, was so wissenswert ist von diesem Wochenende. Und ja, wir hatten, finde ich, wieder eine gelungene Zeremonie. Das Trikot.
Ich würde sagen, wir fangen ein bisschen gefühlig an, ne?
Ja, genau. Das Trikot von Thomas Greilinger. Die Nummer 39. Und das Hallendach. Und ich habe ja mit Martin Wimmösterer vorher drüber gesprochen. Er hat gemeint, ja, der wird schon so ein bisschen angefasst sein bei dieser Zeremonie. Und das war er auch. Ich meine, du hast auch viele Freunde, hast Familie, Freunde, Weggefährten mit dabei gehabt. Also jetzt gerade so Spieler wie Gavlik, Schopper, Oblinger, Köppchen, mit denen er auch Meister geworden ist 2014. Auch Gavlik, der ja wie er aus Deckendorf kommt. Und dann hast du da so eine Ehrung, die 39 kommt hoch. Als erst fünftes Trikot überhaupt in der Clubgeschichte des EHC Ingolstadt. Also schöner Anlass, schöner Auftakt in diesem Spieltag.
Ja, diese Geschichte ist ja einfach auch verrückt. Also natürlich hatte ich die irgendwie auf dem Schirm, aber du hast ja mit Martin Wimmösterer nochmal einen Podcast aufgenommen für unseren freien Feed. Der habe ich mir natürlich angehört. Deshalb renne ich auch ganz selbstlos den mal ich für werben, weil ich ja nichts damit zu tun hatte. Aber die Geschichte ist natürlich wirklich schon krass. Also ja, ich hatte sie grob auf dem Schirm, aber ich hatte sie gar nicht mehr so explizit auf dem Schirm, wie sehr der abgestürzt war und wie sehr der hochgekommen ist und wie gut der eigentlich war. Schon echt krasse Geschichte. Also und das sind ja, ich meine, klar, wir mögen auch Geschichten von Leuten, die irgendwie wie straight sind, die irgendwie immer gut sind, aber diese Geschichten, die diese Auf und Abs und Höhen und Tiefen haben, die sind doch irgendwie die interessantesten und die Geschichte von Thomas Greilinger ist wirklich sehr, sehr interessant.
Ja, gerade, also ich meine, die meisten Karrieren laufen nicht so komplett straight, ne? Also da hast du immer mal wieder Rückschläge.
Aber die wenigsten, genau. Höhen und so krasse
genau,
Tiefen.
Genau, ja, genau. Das ist auf jeden Fall die Geschichte von Thomas Greilinger. Und dann sieht er auch noch ein super Spiel und es ist aktuell natürlich auch eine coole Phase, um irgendwie so einen Spieler zu ehren und sich zu erinnern an 2014, ja, weil Ingolstadt hat einfach überragend spielt, Siegesserie geht weiter, das war jetzt ein 3-2 nach Verlängerung.
3-2 gegen Verlängerung, ja. Nach Verlängerung gegen Dresden ist jetzt nicht so richtig geil, ehrlich gesagt. Ne?
Nee, ist es nicht, aber dann gewinnen sie 5-3 in Nürnberg am Sonntag, 11 Siege in Serie, Clubrekord ausgebaut und man muss auch sagen, zu Hause, ne? Das ist seit dem 2-3 am ersten Spieltag gegen Iserlohn, alle 11 Spiele gewonnen, also Ingolstadt weiterhin sehr, sehr gut drauf und vor allem die Offensive funktioniert halt weiterhin. Das war jetzt meine Ausnahme mit nur, in Anführungsstrichen, 3 Toren gegen Dresden, dann waren sie schon wieder 5 gegen Nürnberg am Sonntag.
Ja, und vor allem kenne ich Agostino, ne? Da habe ich hier noch erlebt vor Ort und ihm haftete immer so ein bisschen der Ruf an, dass er sich nicht so sehr für das Spiel interessiert, wenn der Gegner den Puck hat. Aber wenn die eigene Mannschaft den Puck hat, sensationell. Also am Wochenende allein 4 Tore gemacht, jetzt 5 in den letzten 3 Spielen. Allerdings muss man sagen, es gibt auch einen mittelschweren Skandal in Ingolstadt, ne?
Absolut. Riley Parra ist komplett ohne Tor geblieben an diesem Wochenende.
Geht gar nicht. Würde ich rausschmeißen.
Zuvor ja in 5 Spielen in Serie getroffen, bleibt er tatsächlich einfach bei 20 Toren stehen und das schon Mitte der Saison nur 20 Tore. Also ja. Ich glaube, da muss man ein ernstes Wörtchen mit dem...
Will mich aber selbst hinterfragen, ehrlich gesagt. Ja. Ja, gucken wir mal auf die Flops, denn es ist ja nicht alles so richtig doll gewesen am Wochenende. Und da müssen wir natürlich nach wie vor über Dresden reden. Ja, natürlich, einen Punkt zu holen, aktuell auswärts in Ingolstadt, ist wirklich eine Leistung. Aber es bringt dir natürlich nichts, wenn parallel Iserlohn gegen München gewinnt und du deswegen noch weiter weg bist vom rettenden Ufer, wie man so sagt. Und ja, ich meine, trotzdem glaube ich, war es schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, das ist schon so ein Zug durch die Mannschaft, vielleicht durch den ganzen Verein gegangen, durch die Entlassung des Trainers von Sundblad und halt durch die Degradierung, es war ja keine Entlassung, sondern die Degradierung von Matthias Roos. Aber was bringt es dir halt, wenn im Endeffekt ist es nur ein Punkt gewesen und mit einem Punkt aus 2 Spielen kommst du halt nicht weit.
Ich war ja gestern in Dresden zum ersten Mal im Eishockey in Dresden und ehrlich gesagt auch zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder in dieser Stadt kurz vorm Spiel noch so ein bisschen was auch von der Altstadt gesehen, da so ein bisschen gebummelt, was gegessen und dann eben zum ersten Mal Eishockey in Dresden. Und absolut verrücktes Spiel. Also die verlieren gegen München wegen eines wirklich schwachen ersten Drittels, dass sie mit 0-3 verlieren. Da geben die 14 Schüsse selber ab und München 5 Schüsse aufs Tor. Und bei diesen 5 Schüssen 3 Tore eben für München. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen auf den Freitag, auf das Spiel gegen Ingolstadt, da haben sie auch nicht schlecht angefangen, hatten ihre Chancen, verlieren dann in eigener Überzahl, in dem Fall was Johansson, der einen katastrophalen Fehlpass spielt und Paul macht halt dann den Shorthander. Und ich habe jetzt gestern auch mit ein paar Leuten dann, auch ein paar Kollegen gesprochen, die halt dann Dresden wirklich regelmäßig auch im Stadion sehen und einfach sagen, ja, 80% der Heimspiele sind so wie eben gegen dieses Spiel gestern gegen München, dass die eigentlich ganz gut starten, ganz gute Aktionen nach vorne haben, die Tore nicht machen, dann immer halt ein, zwei Böcke drin haben und zwar auch richtige Fehler oder einfach zu offen sind, in Konter laufen, was auch immer, Struktur passt hinten nicht und dann kassieren die Gegentore und dann stehst du nach dem Spiel da und denkst dir, ja, es war jetzt auch nicht, das war nicht grottig, ne? Also, aber es war halt in manchen Situationen war es einfach dann zu wenig. Und die Situation nutzen halt einfach in der DEL gute Mannschaften aus. Das ist ja das, was du schon ein paar Mal auch gesagt hast, Bernd. In der DEL 2 kannst du solche Fehler vielleicht auch mal leisten und die passieren genauso. Aber die Gegner sind einfach nicht so stark, dass sie dann, ja, das so ausnutzen und dann die Buden einfach machen, ne?
Ja, und man muss natürlich sagen, also es läuft jetzt nicht jedes Spiel, das so in Dresden, dass die ein Top-Team irgendwie im Torschussverhältnis von 3-1 quasi aus der Halle schießen. So ist es jetzt auch nicht. Ne? Also gerne ist es auch mal andersrum, dass die irgendwie, weiß nicht, 5-20 Schüsse haben nach irgendwie 25 Minuten oder sowas. Ne? Aber klar, das sind natürlich, das ist ja das, was Matthias Roos auch gesagt hat. Es gibt 3 Sorten von Spielen. In der einen sind wir total unterlegen, in der anderen sind wir unterlegen und hängen aber zumindest vom Ergebnis her noch mit dran. Und dann gibt es die Spiele, wo wir wirklich mitspielen können und selbst da holen wir nichts. Und das war jetzt wieder so ein Beispiel.
Gehen wir wieder in die Tops und schauen nach Köln. Auch die habe ich gesehen an diesem Wochenende, nämlich am Freitag in Straubing. Boah, die sind richtig gut drauf. Jetzt am Wochenende 2-0 in Straubing und dann nach einem 4-3 nach Penaltyschießen in Berlin. Das ist natürlich auch eine Auszeichnung, wenn sie so knapp sind.
Wir reden mal über die ganze Woche der Kölner. Die haben ja vorher noch Mannheim geschlagen. Das heißt, die haben insgesamt Mannheim, Berlin, Straubing geschlagen. Also das reichste Team, das beste Team und das formstärkste Team. Okay, Straubing jetzt gerade nicht so, aber die waren ja grundsätzlich stark drauf. Also in dieser Woche alle zu gewinnen. Ich habe mit den Kölnern das echt zu rechnen.
Ja, und vor allem, weil du eben diese Spiele dann auch jetzt an diesem Wochenende einfach so knapp gewinnst. Ne? Also das Spiel gegen Straubing war halt 2-0 mit einem Empty Netter. Also du hast einfach ein 1-0 da unterm Strich gehabt. Die haben Juvonen, dritter Shutout in dieser Saison, absolut überragender Goalie, total unaufgeregt. So erinnert mich so ein bisschen an Haukeland, was du immer gesagt hast, ne? Also eigentlich immer in Position, eher so vom Stil her so Blocking Goal. Ich habe mit Tube Bonk vor dem Spiel gesprochen, da wird dann schon in Köln drüber gesprochen, Gustav Wessler und nur in noch besser, ja, einfach aufrecht, immer weiser, wo die Scheibe hinkommt, liest das Spiel sehr, sehr gut, tolles Interview nach dem Spiel, boah, war das anstrengend, dem da was zu entlocken, aber er hat das gesagt,
ich habe es nicht gesehen,
aber das war halt ein Finne halt, so ein typischer Finne und dann Torwart, Finne und Torwart. Kannst du dir vorstellen, was da rauskommt. Total freundlich, aber halt eher kurz angebunden. Aber er hat dann auch gesagt, also wirklich hat es auch wörtlich so gesagt, dass er eben das System so gut ist. Und er couldn't fuck up the system, hat er gesagt. Also und das ist natürlich, das muss man auch mal sagen. Und wir sprechen so viel über Torhüter, auch die in unterschiedlichen Teams in dieser Liga spielen. Ich meine jetzt gerade, ja, Dresden, also Hudacek, Olkinora. Das ist
ein großes Beispiel. Klar.
Genau, ja, und dann hast du halt
Oder auch Hauke, der immer erwähnt hat, also vielleicht bei dessen Zahlen dieses Jahr mit letztes Jahr, ne?
Genau, und das ist einfach, es gibt einfach viele Torhüter, die das Spiel sehr, sehr gut lesen, die jetzt nicht so, vielleicht nicht die, auch nicht die allerathletischsten sind und nicht große Reaction-Saves machen, sondern einfach gut stehen und Schüsse auch blocken. Und wenn da das System vor ihnen, die Struktur stimmt, wenn die wissen, was passiert, ne, wenn da nichts total Überraschendes passiert, dann sind die einfach gut. Wenn die in ein Team kommen, wo halt einfach Chaos vorne ist, dann werden die auch nicht 93-94%
ja, Fangquote haben. Über uns abräumen, genau. Zum Beispiel, ne?
Ja,
wo du dann irgendwie noch einen Nachschuss und so, da kannst du ja zeigen, echt gut aussehen, machst die ersten zwei Paraden, damit es halt noch einen dritten Schuss gibt, der ist drin, hast du halt trotzdem in dem Moment nur 66% gehalten von den Schüssen, aber eigentlich muss man sagen, was sollst du noch alles machen, ne?
Ja, wobei Juvonen auch diesen spektakulären Save hatte jetzt gegen Straubing am Freitag, als er da im Spagat gegen Vareika pariert hat. Also er ist auch athletisch und beweglich, das ist er schon auch, aber kann sich sehr gut verlassen einfach auf sein Stellungsspiel und wie er das Spiel liest.
Ja, also Köln auf jeden Fall richtig heiß drauf, aber wir müssen natürlich auch über Mannheim reden, ne? Also beide Spiele am Wochenende gewonnen, jeweils mit 4 Toren, 4-2 gegen Schwenning, 4-0 gegen Bremerhaven und gerade das Spiel gegen Bremerhaven, also wenn man Leuten zuhört oder Nachrichten von Leuten bekommt, die in der Halle waren, dann hört man schon, Grüße an Herrn Metzger, hört man schon sehr, sehr Gutes. Also, und Sven ist ja nicht dafür bekannt, dass ich die Art irgendwie unkritisch abfeiern würde. Also, die Mannheimer haben, glaube ich, echt aktuell ihren Weg gefunden. Und wenn die so weitermachen, ja, wir haben noch sehr früh, der Dezember hat gerade mal angefangen, aber trotzdem, wenn die so weitermachen, dann kann das weit gehen dieses Jahr für die Adler.
Hatten auch 7 Expected Goals in diesen beiden Spielen, also haben sogar noch 1 mehr geschossen mit 8, aber haben sich eben auch die Chancen erspielt. Und zwischenzeitlich hatten sie mal so einen kleinen Hänger, der ist jetzt anscheinend überwunden. Aber ich muss auch sagen, insgesamt in der kompletten Liga, ne, muss man schon auch mal schauen, Mannheim sehr, sehr gut drauf, vorne dabei, aber ich meine, Ingolstadt hat den brutalen Lauf. Ist halt die Frage, ob sie das so über die komplette Saison halten können und ob die eben dann die Offensive auch in den Playoffs die Spiele gewinnt. Kann man ein Fragezeichen dahinter packen. Dann Mannheim eben auf 2, nur einen Punkt hinter Ingolstadt. Straubing hat sich jetzt wieder gefangen mit dem Sieg gestern. Köln ist auf 4, also die ersten 4 innerhalb von 4 Punkten. München hat sich jetzt wieder dazu geschoben.
Jeden Spiel, da kannst du einen neuen Tabellenführer geben. Ist also großartig.
Und die Top 6 würde ich jetzt sagen, gut, Berlin von den Punkten so ein kleiner Abstand dann, aber Berlin jetzt auch unter den Top 6. Also da gibt es ein paar Teams, die da mitreden wollen auf jeden Fall im Rennen um die Meisterschaft. Mal schauen, wie es dann eben im März und April ausschaut, wie gut die Mannschaften dann drauf sind.
Absolut. Wer nicht mitreden um die Meisterschaften, die Iserlohn Roosters, aber trotzdem war das eine gute Woche. Also ne, es gab ja erst den Sieg in Dresden, dann gab es den Sieg gegen München, jetzt gab es natürlich mal wieder eine Niederlage, aber trotzdem vor allen Dingen starke Special Teams. Ne? Also 2 Powerplay-Tore in 4 Situationen sind 50%. Kein einziges Unterzahltor bei 6 Situationen ist also eine Special Teams-Quote am Wochenende von 150%. Kann sich sehen lassen.
Und das halt auch gegen München, ne, am Freitag. Also das kann man natürlich sagen, dass vielleicht für München...
Der Kader natürlich auch überragend, ne? Muss man sagen.
Genau, es ist vielleicht ein Ausrutscherspiel von München gewesen, aber klar, das musst du dann mal als Mannschaft, die drin hängt, hinten nutzen, und Dresden hat es dann eben nicht genutzt, das ist vielleicht nicht das beste Wochenende war von München, und Iserlohn hat schon ausgenutzt und dann ja eben auch den Camara mit den 2 Toren dann am Freitag gegen München. Das heißt, sie haben da wieder so, wie die letzten Jahre auch die Iserlohn Rooster, schon so ein bisschen Händchen, wen sie dann während der Saison holen können, der dann funktioniert und die Mannschaft vielleicht doch noch ein bisschen besser macht. Bei Einzelspielern bleiben wir...
Es ist ja die Sache, dass er dann im Sommer wahrscheinlich wieder weg ist, ne? Aber
das ist dann eher das Problem, aber das war schon letztes Jahr mit Christian Thomas, der dann gekommen ist und dann auch gleich funktioniert hat. Also das ist jetzt schon ein paar Mal so gewesen, dass zumindest die Nachverpflichtungen dann funktioniert haben in Iserlohn. Wer auch sehr, sehr gut funktioniert, ist Brad Murray von den Nürnberg Ice Tigers in 5 Spielen in Serie jetzt mit einem Tor. Und es ist schon die 3. Serie in dieser Art, in dieser Saison, also mit 5 Spielen am Stück mit einem Tor. Riley Barber hatte sie und davor ja auch Marcel Brandt als Verteidiger. Also das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich.
Übrigens, ganz kurz, schön. Ja. Achte mal Marcel Brandt darauf, wenn der punktet, ob Straubing gewinnt oder nicht. Das ist echt krass, weil wenn die letzten Niederlagen von Straubing lagen nämlich auch daran, dass Herr Brandt teilweise nicht mitgespielt hat oder halt gar nicht gepunktet hat. Ja. Aber wenn der punktet, gewinnen die eigentlich immer.
Ja, also Punkte sind auch wichtig, Scorer-Punkte, um Siege zu erzählen, weil dann hast du ja Tore, genau. Ja. Aber das ist eine starke Beobachtung von dir. So, ja, also wenn Spieler punkten, dann gibt es auch eine größere Chance, dass das Team gewinnt. Ist eine gute Erkenntnis. Ja. Und dazu muss noch kommen, dass sie wenig Gegentore kassieren. Also wenn Spieler punkten und Torhüter gut performen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Sieg gibt, sehr, sehr hoch. Lass dir das sagen.
Okay. Nachspielen, hochgewinnen, das war dein Ding letztens, ne? Bei deiner komischen Hobbytruppe da. Ne?
Absolut. Brad Murray eben also in 5 Spielen in Serie getroffen und ein weiterer Nürnberger, Greg Morales, 5 Punkte am Wochenende, in 5 Spielen in Serie gepunktet. Ich frage mich tatsächlich, nimmt er so eine ähnliche Entwicklung wie Evan Barrett und Charlie Girard? Ich habe am Anfang gedacht, bei den beiden, ja, Barrett und Girard, wow, die sind schnell, die sind technisch gut, aber es kommt so ein bisschen wenig raus. Bei Morales habe ich mir gedacht am Anfang der Saison, wow, der ist schnell und technisch gut, aber es kommt so ein bisschen wenig dabei raus. Hat auch ein bisschen länger warten müssen auf sein erstes Tor in der DL, aber ja, jetzt momentan funktioniert das ganz gut. Und man muss sagen, die Nürnberg Ice Tigers, diese Verletzungsmisere, die sie gehabt haben im Sturm, haben die ganz gut überstanden, sind voll dabei unter den Top 10, aktuell 9. Also bewerben sich um den Platz in der ersten Playoff-Runde aktuell, so nach Runden.
Und so langsam kommen die ersten Verletzten ja auch zurück. Genau. Ne? Also es wird wieder ein bisschen besser. Wir müssen allerdings jetzt auch über die Teams reden, die dahinter stehen. Die sind so... keine Ahnung, also Wolfsburg und Frankfurt jeweils mit 2 Niederlagen. Frankfurt jetzt schon 9 Punkte Rückstand auf Platz 10, allerdings 14 Punkte Vorsprung auf den letzten Platz. Also irgendwie könnte man fast schon sagen, in Frankfurt ist die Saison mehr oder weniger vorbei. Weil, also,
ist die einzige Mannschaft im Niemandsland der Tabelle aktuell. Das ist wirklich die einzige Mannschaft.
Weil es kann, ne, lass die 5-mal in Folge gewinnen, lass die noch 5-mal in Folge verlieren, dann könnte es wieder brennen oder super sein. Aber Stand jetzt ist das so ein bisschen, oh, wir wurscheln uns halt so ein bisschen durch und wieder nach oben oder unten geht was. Ne? Und auch Wolfsburg, ganz, ganz cool. Komisch. Also, wenn du siehst, was sie für Möglichkeiten haben, du siehst, dass Strahmeier dieses Jahr wirklich eine gute Saison spielt und die haben ja auch noch gute Einzelspieler, die auch vorne was reißen können. Aber irgendwie, keine Ahnung. Also, Wolfsburg ist für mich gerade auch so, ja, nicht oben, nicht unten. weiß nicht, ich glaube, das wird auch keine besonders lange Saison, aber es wird auf gar keinen Fall eine Saison mit Abstiegssorgen. Also es ist auch so ein bisschen mittendrin irgendwie.
Ja, wer ein bisschen, glaube ich, aufpassen muss, aktuell sind auch die Augsburger Panther. Ich meine, die hatten natürlich diesen Superlauf zwischendrin und einen Sprung fast, ja, war zwischenzeitlich sogar mal auf Platz 3. Jetzt werden sie so ein bisschen durchgereicht. Ich bin am Donnerstag dann in Augsburg gegen Dresden. Würde ich wahrscheinlich sagen, für Dresden die nächste Möglichkeit, vielleicht ein bisschen näher ranzukommen, gegen ja, eine formschwache Mannschaft, gegen die Augsburger Panther aktuell.
Ja, gehen wir in die DL2.
Jetzt unbedingt, unbedingt. Die Sonne ist untergegangen hinter dir, glaube ich.
Die ist gestern schon untergegangen. Also muss ich sagen, erstmal reden wir über das Positive dieses großen Spiels. Nämlich es war ja gestern Straßenbahn-Derby Düsseldorf gegen Krefeld. Und natürlich das absolute Top war natürlich die Zuschauerzahl. 13.102 Zuschauer. Ein ewiger DEL2-Rekord in einer Halle. Und zumindest, was ich so gesehen habe, das könnte das sogar ein Europarekord sein. Mindestens für diese Saison, vielleicht sogar länger, weil ich habe zumindest nirgendwo was finden können. Aber gut möglich, dass es schon mal ein größeres Spiel gab, aber zumindest habe ich eins gefunden. Also ganz, ganz groß und natürlich müssen wir da vor allem über die Krefelder Fans reden. Also offiziell sind 2.800 Karten nach Krefeld gegangen. Ich würde sagen, dass es mindestens 3.500 waren, wenn nicht sogar 4.000 Krefeld in der Halle. Die hatten alle drei Ränge hinter dem Tor und die sind total abgegangen. Die hatten eine riesen Choreo noch am Anfang, die echt gelungen war. Dann Stimmung durchging und auch gar nicht so Nervstimmung, die ich ja da nicht, also klar, ne, beim Derby kann es auch mal ein bisschen rumpeln und man darf auch mal ein Schimpfwort benutzen, darum geht's mir gar nicht. Aber wenn es irgendwie nur Hurensohn die ganze Zeit ist, bin ich da echt kein Freund von. Und das war aber gestern nicht so. Also die haben wirklich vor allen Dingen ihre eigene Mannschaft angefeuert. Und ich meine, klar, wer 5-0 führt, wie nach 28 Minuten, der darf auch angefeuert werden. Also auf allen Ebenen ein Festtag für Krefeld. Wahrscheinlich, würde ich sagen, war es die größte Auswärtsfahrt, die jemals diesen deutschen Eishockey gegeben hat, wenn es jetzt nicht so ein Wintergame oder sowas war. Und das war einfach der perfekte Tag für Krefeld. Ja, es wurde im zweiten Drittel nochmal ein bisschen spannend, dass Düsseldorf die drei Tore gemacht hat. Aber insgesamt ein absoluter Festtag für den KV. Da sieht man wirklich, was so die zweite Liga mit einem machen kann, wenn es vorher in der ersten Liga gar nicht läuft, dass man wirklich sagen kann, wir sammeln uns da neu, wir stellen uns neu auf und kommen dann geballt zurück. Und in Krefeld ist ja eine Euphorie wie seit Jahrzehnten nicht, würde ich sagen, weil selbst zu DEL-Zeiten gab es ja Spiele zwischen Düsseldorf und Krefeld, die waren längst nicht ausverkauft, da waren 500-600 Krefelder da, hat keinen mehr interessiert. Jetzt eine Liga tiefer, kommen auf einmal fast 10-mal so viele und machen da wirklich 2 Stunden lang Stimmung, haben wie ein Heimspiel, also wirklich aus Krefelder Sicht ein absoluter Top-Tag. Und wenn wir mal aufs Eis gucken, vor allem die erste Reihe, ne? Also Santos, Newton, Müller, insgesamt, was haben sie gemacht? Insgesamt 4 Tore haben sie zusammen geschossen in Überzahl, normal, die sind einfach so präsent, das ist für die zweite Liga wirklich schon eine überragende Reihe, da kann man nicht sagen, also in Krefeld der absolute Top, wobei sie natürlich jetzt nicht beide Spiele am Wochenende gewonnen haben, aber der Sonntag war vielleicht einer der größten Tage der jüngeren Vereinsgeschichte der Krefeld-Pinguine.
Und auf der anderen Seite muss man sagen, große Spiele, Derbys, kann die Düsseldorfer AG verkacken. Und zwar so richtig. Ne? Also jetzt, wenn man schaut, was die zwei Derbys jetzt gegen Krefeld in diesem Jahr, die letzten 7 Derbys dann gegen Köln verloren. Dazu war noch dieses Jubiläumsspiel gegen Rosenheim, das mit 1-6 verloren haben. Also eigentlich in jedem großen Spiel, das die Düsseldorfer EG hat in der jüngeren Vereinsgeschichte, gibt es wirklich eine drauf.
Ja, absolut. Und das sieht man halt auch an der Atmosphäre. Ne? Also ich hatte ja häufiger schon mal gesagt, dass hier so ein bisschen so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung entstanden war nach dem Abstieg und viele Leute gesagt haben, ja komm, wir sind keine schönen Wetterfans, wir kommen auch dann, wenn es nicht läuft. Und am Anfang war das ja auch positiv und dann kamen Emmen und Niederberger, 2 Legenden aus den 90ern, die so ein bisschen für die guten alten Zeiten standen. Was heißt ein bisschen? Die für die guten alten Zeiten standen. Und dann war hier doch die Stimmung ganz gut und der Saisonstart war sogar relativ gut dafür, dass es ja ein ganz neues Team ist. Aber jetzt kippt hier wirklich was und wie du richtig sagst, weil es vor allen Dingen immer die großen Spiele sind. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja durchaus Leute, die sind bisher noch nicht wiedergekommen. Also der Schnitt ist natürlich deutlich niedriger als in der ersten Liga. Und da wird sicherlich ein paar Leute gegeben haben, die sich dachten, komm, ich gebe denen doch nochmal eine Chance. Ich komme gegen Rosenheim, weil Jubiläumsspiel und die Toten Hosen sind da und Otto Schneidberger und Walter Köberle und Hiemer und Hegen und wer da alles so alle da war. Ne? Der große Jubiläumstag, dann auch gegen die Freunde aus Rosenheim. Und dann siehst du dann 1-6 und völlig chancenlos. Da bist du bestimmt schon angepisst. Und dann denkst du, ja komm, Derby, Krefeld, da gehe ich jetzt doch nochmal hin. Und dann steht es 28 Minuten 0-5. Also wir reden ja nicht mehr darüber, dass das irgendwie knappe Spiele sind, die man verliert, sondern du wirst ja vorgeführt, du wirst hergespielt, lächerlich gemacht. Und das ist was, wo die DEG, glaube ich, richtig Probleme mitbekommt, weil die Gelegenheitszuschauer, habe ich auch gestern in meinem Text geschrieben, warum sollen die jetzt wiederkommen? Klar, der harte Kern, der kommt immer. Da kannst du wahrscheinlich in der 6. Liga spielen. Aber die Leute, auf die es ankommt, also die es auch ankommt, die die Halle dann voll machen müssen, die werden doch jetzt nicht wiederkommen. Und das wird die DEG dann auch finanziell merken. Und die Stimmung ist gerade echt scheiße. Und wenn man auch sieht, wie schlecht diese Mannschaft spielt, ist das doch berechtigt. Also die haben sich gestern überlaufen lassen, ständig Fehlpässe gespielt, individuelle Fehler in der eigenen Zone. Also das war wirklich gar nichts und erst recht nicht für ein Derby. Also dass die Stimmung hier in Düsseldorf gerade wirklich kippt und kocht, ist absolut berechtigt.
Gibt es eigentlich schon den Faschingshit oder den Karnevalshit dann so leicht umgedichtet? Kommst du aus Düsseldorf? Probier's mal mit Legenden aus den 90ern.
Sorry. Das wäre nicht schlecht, ja. Wobei, ich meine, jetzt probieren das ja. So viel bringt es auch nicht, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Also es ist schon wirklich, es ist dramatisch. Am Wochenende spielt, also jetzt ja schon auf Platz 8 abgestürzt. Ja. Und sie haben ja noch ein Spiel mehr als viele andere. Am Freitag spielt Düsseldorf nicht. Und dann spielst du am Sonntag in Landshut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du nächstes Wochenende wieder 0 Punkte holst, weil jetzt am Wochenende hatten sie ja 0 Punkte, sie haben ja Freitag schon 1-4 in Lausitz, haben ja schon 1-4 in Grimmitschau verloren. Wenn sie dann jetzt nochmal 0 Punkte am Wochenende holen, dann könnten die sogar hart an den Playdown-Plätzen dran sein. Ja. Und das ist nun wirklich nicht das, was die Leute sich hier versprochen haben. Also klar, es gibt wenige, die sagen, man muss direkt wieder hoch. Die Leute verstehen schon, dass das alles nicht so einfach war, dass man erst im Mai verpflichten konnte und sowas. Ne? Aber trotzdem gibt es hier einen gewissen Anspruch. Und dass man irgendwie in der ersten Liga mit Mannheim, München, Berlin, Köln, Ingolstadt und so nicht mithalten kann, das haben die Leute dann irgendwann doch akzeptiert, selbst wenn sie doch die großen 90er erlebt haben. Aber wenn du jetzt in der zweiten Liga nicht mal mehr mit Weiden, Krimmitschau und sowas mithalten kannst, das geht halt nicht für Düsseldorf. Das ist zu viel.
Weil ich gerade beim Singen war, ich bleibe beim Singen und wir sind wieder bei den Tops und ich singe Sportbund Rosenheim. Jetzt ja natürlich Star Bulls, aber es geht genauso. 3 Siege in Folge, wieder Dritter die Star Bulls Rosenheim. 8-2 in Kaufbeuren, 4-2 gegen die Lausitzer Füchse, gegen Weißwasser. Timo Pulkkinen in der DL hat er nicht funktioniert in Schwenningen. In der DL2 funktioniert er. 3+3 am Wochenende, 3 Tore, 3 Vorlagen. Und Shane Hanna, ein Tor, 3 Vorlagen am Wochenende. 15 Punkte nach 20 Spielen. Das ist mal ein Offensivverteidiger, ne?
Der gefällt mir richtig gut. Habe ich ja auch schon gesagt, in dem eben erwähnten 1-6-Spiel, da ist der mir auch so positiv aufgefallen. Also ein super Spieler. Klar, ist jetzt natürlich schon sehr offensiv, aber ja, es ist so ein Mann, den brauchst du einfach. Zumindest einen davon brauchst du im Kader. Und Rosenheim hat den und er ist auf jeden Fall ein Grund dafür, warum es bei Rosenheim echt gut läuft. Aber wir müssen auch mal ans Tabellenende gucken. Was ist denn da los? Freiburg gewinnt 2 Spiele am Wochenende, hat sogar Kassel geschlagen. Also zugegeben war jetzt kein Sieg nach 60 Minuten bei, sondern einer nach Verlängerung, einer nach Penalty-Schießen. Aber trotzdem, also in Freiburg läuft ja so gut wie gar nichts und dann gibt es einfach mal 2 Sieger am Wochenende. Ja, immer noch Letzter, aber trotzdem. Und wir müssen natürlich über Patrick Chervenet reden im Tor. Richtig starkes Wochenende. Erst 97%, dann 93%, insgesamt 62 von 65 Schüssen gehalten. Also der Mann war auf jeden Fall, dann kam ja auch noch Paraden und Penalty-Schießen dazu. Also der Mann ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass Freiburg endlich mal ein ordentliches Wochenende erlebt hat.
Ja, und auch eine andere Mannschaft, bei der es zu Saisonbeginn nicht so gelaufen ist, die Punkte und siegt. Bietigheim mit 3 Siegen in Folge. Am Wochenende 3-2 gegen Regensburg und 4-0 in Bad Nauheim. 4 der letzten 5 gewonnen und der Start war schwach, aber jetzt sind sie noch 1 Punkt von den Playoffs weg. Und Marek Gradschuk an diesem Wochenende 2 Tore, 4 Vorlagen für ihn.
Kann sich auch sehen lassen. Ne? Komm, wir gehen noch eine Liga darunter, nämlich die, wo die DEG dann nächstes Jahr spielt. Wir gucken mal in die Oberliga, würde ich sagen, oder?
Ja, Nick Jordan Vierecke, hast du den schon mal gehört? Torwart der Stuttgart Rebels, 23
aber
Jahre alt.
Kann auf jeden Fall alles.
Genau, der Vierecke ist 23 Jahre alt und hat 72 Saves gemacht beim 6-4-Sieg gegen den Tabellenzweiten Memmingen. Also Stuttgart schlägt Memmingen. Man muss aber auch sagen, also sie lassen den Vierecke da schon ziemlich allein. Also ich meine, 76 Schüsse auf dein Tor. Stuttgart ist zwar Siebter, hat aber schon 112 Gegentore kassiert. Die meisten in der kompletten Oberliga Süd. Mehr als doppelt so viele wie Tabellenführer Deckendorf, aber auf jeden Fall ein Highlightspiel für Vierecke eben mit diesen 72 Paraden. Ich glaube, da spürst du dann deine Beine auf jeden Fall als Torwart. Du musst ja nicht immer nur bei den Schüssen runter, sondern auch wenn mal so ein Schuss vielleicht dann geblockt wird, gehst du ja trotzdem runter. Also dann machst du ein paar Squats, glaube ich, im Verlauf eines Spiels. Wenn du über eine Parade hast pro Minute, das ist schon krass.
Ja, das ist echt schon hart, ja. Muss man sagen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, wo wir uns nicht so ganz einig sind. Ist das jetzt ein Top? Ist das ein Flop? Du hast sondern als Klopp bezeichnet. Ich finde es aus Entertainment-Gründen natürlich
ja, absolut natürlich.
Top. Das ist das, was doch Eishockey ausmacht, oder? Diese völlig durchgeknallten Aktionen, mit denen keiner rechnet. Und wir reden natürlich über diese fantastische Pressekonferenz, die es gab nach dem Spiel Passau gegen Bayreuth. Also man muss sagen, vorher gab es einen sehr harten Crosscheck von Jan-Niklas Pietsch an Passaus Philipp Faulhaber. Das war natürlich nicht so doll. Aber dann diese Pressekonferenz, ihr werdet sie wahrscheinlich schon gesehen haben, weil die durch all eure WhatsApp-Gruppen geistert. Aber auf jeden Fall hat Pressesprecher Oliver Tschakpo, so kriegt man ihn glaube ich aus, ne? Er hat dann Bayreuths Trainer Larry Suarez absichtlich überharte Spielweise vorgeworfen. Und ja, dann wurde darum diskutiert, ja, das kannst du doch jetzt nicht sagen. Oder das ist doch keine Art, hier jemanden so zu begrüßen. Und doch, und das sieht man ja. Und dann hat er irgendwelche Statistiken aufgezählt, wie viel Strafminuten die schon über die Saison bekommen haben. Und das ist doch jedem Spiel so sein, dass immer ein Gegner verletzt ist. Und also so ungefähr hat er es gesagt. Ja, riesen Aufruhr. Und am Tag danach rudert er zurück und tritt zurück von seinem Amt. Also absolutes Soap-Opera-Drama in Passau.
Also ich kann jetzt die Spielweise der Bayreuther in den letzten Wochen und Monaten nicht beurteilen. Ich finde nur, es war tatsächlich unter die Gürtel, wie es Larry Suarez gesagt hat, unter die Gürtel für deine Leute kannst du dann nicht bringen. Ich finde, die Reaktion von Suarez war eigentlich auch ganz cool, dass er so lässig dann geantwortet hat und das aber schon auch kritisiert hat. Und natürlich geht das so nicht in der Pressekonferenz. Ich meine, du bist Pressesprecher, du bist dafür verantwortlich, das Spiel zusammenzufassen, auch Fragen zu stellen und dann überzuleiten auf die Fragen der Journalisten. Und die können dann, finde ich, diese Frage stellen. Aber dann erstmal diese kleine Rede zu halten, das ist natürlich drüber. Ich bin bei dir. Ich finde es auch immer unterhaltsam. Hatten wir nicht mal diese eine Pressekonferenz letztes Jahr oder vor zwei Jahren in Erding, wo dann der Schütz so abgegangen ist. Also das ist natürlich dann, es ist witzig auf jeden Fall. Trotzdem ist es ja, ist nicht in der Jobbeschreibung des Pressesprechers, ja, genau. Nein.
Also, aber es ist natürlich trotzdem extrem witzig.
Ja, da muss er sich besser im Griff haben.
Er hat die Pressekonferenz ja schon so angefangen. Ja. So, also er hat das schon quasi
ich kündige
gesagt,
das schon
so,
mal an, ja.
Heute mal was anderes.
Das ist echt großartig. Das war's tatsächlich. Gehen wir noch eine Liga weiter runter in die Regionalliga West. Du musst nicht dazu sagen, wann die Düsseldorfer EG da spielen wird. Aber wir haben natürlich wieder einen Zuschauertop in Essen. Mit 2719 Fans beim Spitzenspiel zwischen Essen und Dortmund, das dann auch noch Essen mit 2-1 gewinnt. Und die haben ja schon mal die 2500 geknackt, die Essener im Oktober bei einem Sieg gegen Ratingen. Also da diese Duelle im
und
Westen.
Und Rate gegen Essen war ja auch relativ voll.
Genau.
Ne? Also muss man sagen, diese Regionalliga, die funktioniert irgendwie.
Absolut.
Und also dann, nicht überall natürlich, ne? Aber bei solchen Clubs, die schon mal höher gespielt haben.
Ja,
ne? Und wir dürfen ja, wie gesagt, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, nicht vergessen, dass Essen eigentlich insolvent war. Was heißt eigentlich? Was neu gegründet hat. Und keiner wusste, ob die Fans da Bock drauf haben nach dem mehr oder weniger Zwangsabstieg. Ne? Ja. Aber scheinen sie echt gut anzunehmen.
Wir sind heute schon zum zweiten Mal bei Memmingen. Wir waren da in der Oberliga und jetzt sind wir auch in der DFL in Memmingen, denn die Memmingerinnen, der deutsche Meister, Titelverteidiger, holt sich die Tabellenführung zurück oder holt sich die Tabellenführung von Berlin. Direkte Duelle 5-2 und 3-2 gewonnen am Wochenende. Anna Rose, Theresa Knudsen und Julia Matejkova jeweils mit 3 Punkten bei diesem 5-2-Sieg. Und ja, ein Statement von Memmingen, ziehen vorbei an Berlin, sind Erster in der DFL.
Dann auf nach Europa. Und was ist denn mit Strauss Mann los? Das habe ich gestern auch bei Instagram
gesehen. Man, oh man.
Also ich meine, den kannte man ja letztes Jahr aus Augsburg. Und es gibt ja durchaus Leute, die sagen, er ist ein Grund dafür, warum Augsburg nicht abgestiegen ist. Und er war auf jeden Fall stark. Aber was der jetzt bei Skellefteå macht, ist ja der absolute Wahnsinn.
Ein riesen Strauss an Saves von ihm in den letzten Spielen.
Stark, sehr stark.
Ein bunter Strauss an Saves.
Also die Zahl ist einfach absurd. Der Kollege hat 20 Spiele und er hat 8 Shutouts. Also ich meine, dass man mal 2-3 Shutouts irgendwie hat, okay, aber 8? Also quasi jedes zweite Spiel spielt er zu 0? Was ist das denn? Spielt er Fußball oder wie?
Rekord für eine komplette Saison in Schweden ist übrigens 9 Shutouts, hat es 2-mal gegeben und Strauss Mann.
Ja, und zu geil, wenn er das jetzt nicht schafft, oder?
Genau, der bleibt bei 8 stehen bis zum Saisonende. Also auf jeden Fall Strauss Mann natürlich ein großer Faktor dafür, dass es auch bei Skellefteå so gut läuft. Die sind nämlich Tabellenzweiter. Ein weiterer Top auf jeden Fall aus Schweden ist Frölunda. Und das ist aus deutscher Sicht interessant, weil Frölunda ja der Gegner von Ingolstadt im Champions Hockey League Viertelfinale jetzt ist in dieser Woche im Hinspiel. Frölunda zuletzt 4 Siege in Serie und 9 Punkte Vorsprung auf eben Skellefteå, die mit Strauss Mann im Tor auf dem 2. Tabellenplatz liegen in Schweden.
Ja, dürfte so mit das heißeste Team Europas gerade sein,
wo man sagen muss, da hat sie. Gut. Ich habe die gesehen in der CHL zweimal da in den Spielen gegen Berlin, wo sie da 4-1 gewonnen haben. Mal, die sind eine richtig gute Mannschaft
an dir. Ja, und historisch, überleg dir mal, wie die am Anfang die CHL dominiert haben. Die sind immer noch Rekordsieger, ne? Also, es ist schon.
Vier Titel schon geholt, ne?
Ja, also auch nach dem Umbruch, weil das natürlich nicht mehr derselbe Kader ist wie damals, war ja nach wie vor ein Top-Team. Auch echt gut drauf ist Lausanne, natürlich aus deutscher Sicht jetzt nicht so doll, dass Dominik Cahun, der sich ja im Deutschlandcup verletzt hat, nach wie vor nicht dabei ist, aber 4 Siege in Folge, jetzt auf Tabellenplatz 2. Allerdings muss man sagen, Davos zieht da oben schon nach wie vor einsame Bahn, hat 11 Punkte Vorsprung.
Und in Finnland, Tappara Tampere, auch eine gute Serie und vor allem dann ein emotional wichtiger Sieg. 5 Erfolge hintereinander an die Tabellenspitze geklettert und jetzt zuletzt das Derby gegen Ilves Tampere. Auch noch mit Shutout gewonnen, also mit 3-0. Tappara Tampere, Tabellenführer in Finnland. Kurzer Exkurs. Ich habe Knieschmerzen, Bernd. Mich hat es beim Laufen hingelassen. Ja, es ist ja eisig.
Davon. Das tat mir sehr leid.
Genau, es ist eisig und ich bin weggerutscht, bin aufs Knie gefallen, bin dann noch weitergelaufen und habe dann danach gemerkt, okay, ich habe so eine kleine Platzwunde am Knie. Aber es ist natürlich nichts gegen das, was Kyle Palmieri passiert ist mit seinem Knie am Wochenende in der NHL.
Genau, und bevor ihr jetzt denkt, was ist denn mit denen los, die sind doch eigentlich sonst immer so, dass man ja nicht irgendwie abfeiern sollte, wenn einer trotz einer Verletzung irgendwie weiterspielt und sich quasi opfert. In dem Moment war es was anderes. Also Kyle Palmieri wird an der Bande, ja, ist der richtig zusammengefahren worden? Ich weiß gar nicht, aber sah auf jeden Fall nicht ganz gut aus und der hat definitiv halt umgeknickt und hat sich halt schwer verletzt und lag dann da oder kniete in der offensiven Zone, der Puck ging raus, das Spiel ging weiter und dann ist aber der Gegner, ich weiß gar nicht, wie das Spiel überhaupt war, ist ja auch egal, sind die dann quasi in die eigene Zone reingefahren, hatten aber vergessen, dass Palmieri da liegt, dann ist er, hat sich zur Bank geschleppt und während er sich zur Bank schleppt, klaut er noch dem Gegner den Puck, spielt ihn quer, guckt gar nicht mehr hin, fährt zur Bank mit seinen Schmerzen und dem Moment fällt ein Tor. Das heißt, er hat schwer verletzt, ein Tor vorbereitet, das auch noch das Spiel gedreht hat und ist dann direkt in die Kabine, Kreuzbandriss, fällt ein halbes Jahr aus. Also völlig strange Situation, aber wird natürlich jetzt von allen abgefeiert, dass er auf dem Weg zur Bank dann trotzdem noch ein Auge auf den Puck hatte. Und das finde ich ja wiederum okay, weil dieser in Anführungszeichen Zweikampf ohne Körperkontakt hat ja seine Verletzung nicht verschlimmert. Ja, genau. Deswegen fand ich das so gesehen völlig okay, dass er gesagt hat, komm, da mache ich mal schnell so einen Sticklift und hol mir den Puck.
Ja, genau. Auch ein absolutes Top an diesem Wochenende, Connor Bedard. 4 Punkte Spiel beim 5-3 gegen Anaheim. Da war Chicago ja schon 0-3 zurück. Sie drehen das Spiel. Und es war jetzt das 4. 4-Punkte-Spiel der Karriere. Siebtbester Wert für einen 20-Jährigen. Wer ist auf Nummer 1? Das ist völlig absurd. Da denkst du ja, 4-Punkte-Spiele mit 20 Jahren. Wow.
Ja, das ist mehr. Also quasi 2 pro Saison, ne? Weil mit 20 hast du ja in der Regel erst gerade mal so 2. Saison oder so, ne?
Ja. Und wer ist auf Nummer 1? Wayne Gretzky.
Ja, gut, wer auf Nummer 1 ist jetzt nicht überrascht.
Ja, aber wie?
Aber die Zahl. Komm, sag du sie.
Stimmt das?
Ja,
40 4-Punkte-Spiele. Unglaublich. 40 4-Punkte-Spiele.
Er war 20 Jahre alt und hatte 40 mal 4 Punkte in einem Spiel gemacht. 40. Das ist einfach komplett Banane. Die Statistiker sind wieder so geil. Also die verschicken ja dann immer diese Grafik mit der Tabelle auch. Und dann steht da wie 40 und darunter ist nämlich der zweite mit 11. Was ja auch schon krass ist für einen 20-Jährigen. Aber der Unterschied von 40 zu 11. Naja, Wahnsinn. Ja, aber auf jeden Fall auch wie Bedard spielt. Ne? Dieses eine Tor, wo er den Puck dann noch so bekommt und dann quasi im Fallen, nicht wirklich im Fallen, aber ja, so hin und her denken, so tak, 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 tak. Sensationell einfach. Und er hat insgesamt 15 Saisontore und 21 Vorlagen. Ist zweite der Scorerliste. Natürlich nur hinter McKinn, aber knapp vor Celebrini. Was also heißt, wir haben nach wie vor einen 20-Jährigen und einen 19-Jährigen in den Top 3 der Scorerliste der NHL. Also es ist wirklich Wahnsinn, was diese neue Generation da macht. Und man muss auch sagen, es ist ja nicht nur, dass die nur für sich selber spielen, sondern Bedard hat dafür gesorgt, dass die Blackhawks jetzt mal wieder auf dem Playoff-Platz stehen.
Und dieses Tor im Fallen war Macklin Celebrini, oder? Der hat doch dieses geile Tor
gemacht. Der hat auch so
ein bisschen an Ovechkin, an sein Wahnsinnstor damals erinnert hat. Übrigens, um das Ganze rund zu machen, gegen die Phoenix Coyotes, damals gecoacht von Wayne Gretzky.
Genau. Aber das schöne Bild, wo Gretzky auf der Bank steht und denkt, was ist denn hier los?
Ja, also insgesamt die Jungen, ne, weiterhin. Also über Bedard haben wir gesprochen, jetzt Macklin Celebrini, der auch...
Ja, Karlsson ist noch nicht so weit davon weg. Genau. Ne? Und Schäfer hat auch wieder gepunktet. Also es ist schon Wahnsinn, was da abgeht. Und wir müssen natürlich wieder über Morgan Geechee reden. Also der hat schon wieder 3 Tore am Wochenende gemacht. Insgesamt jetzt 20 Saisontore, gemeinsam Top-Torjäger mit McKinnon zusammen. Aber was ich total kurios finde, der schießt 20 Tore, macht nur 6 Vorlagen. Was ist das denn für eine Statistik?
Ja, gut, das ist halt ein Torjäger.
Ja, aber man legt doch irgendwie mal einen ab oder so.
Ja,
oder?
Aber es gibt schon solche Spielertypen, wo du weißt, okay, die haben immer deutlich mehr Tore als Vorlagen. Weil sie dann auch so, die sind, die sich dann vor dem Tor halt irgendwie in der Ecke arbeiten und dann vors Tor gehen und dann halt, so kommt kein Assist zustande, sondern so machst du halt dann die Nachschusstore. Und
klar, aber mehr als dreimal so viele.
Ja, das stimmt.
So, gehen wir zu den ersten Flops. Dann müssen wir diese Woche mal über Tim Stützle reden. Ich meine, der spielt wirklich eine starke Saison, ist super und ist ja auch sehr dafür gelobt worden, haben wir schon drüber gesprochen, wie er die Zeit der Verletzung von Brady Kachuk quasi überbrückt hat und da auch andere Aufgaben übernommen hat, wirklich an Aufgaben gewachsen ist und ja, ist absoluter Starspieler, aber das Wochenende war gar nichts. Ne? Also Ottawa verliert beide Spiele, er selbst ohne Punkt, kriegt eine Strafe zwischendurch wegen der Schwalbe und steht bei 6 Gegentoren auf dem Eis. Nicht so doll.
Und zwei Teams, für die es nicht so toll läuft, eins auch mit einem deutschen Spieler, mit Moritz Seider bei den Detroit Red Wings. 4 Niederlagen in Folge, dabei 19 Gegentore, also fast 5 Gegentore pro Spiel. Und auch die Columbus Blue Jackets, 4 Niederlagen in Folge. Seattle, Utah, New York, jeweils 3 Niederlagen in Folge. Es gibt so ein paar Teams in der NHL, die aktuell Negativlauf haben.
Aber es gibt auch eins, was richtig heiß drauf ist, nämlich die Tampa Bay Lightning. 7. Sieg in Folge. Am Wochenende unter anderem halt auch Detroit geschlagen, 6-3 und auch 4-1 bei den Rangers gewonnen. Und Brendan Hagel ist ja immer so einer, von dem manche Leute sagen, muss der wirklich mit zu Olympia, nimm mal lieber so ein Bedard mit. Aber ich würde sagen, wenn Bedard mitfährt und da, oder Celebrini und davon andere rausfällt, ist es bestimmt nicht Brendan Hagel, weil der einfach auch alles mitbringt. Der ist einer, der kann die erste Reihe spielen, der kann zweite, dritte, vierte, der kann überall spielen, der kann Überzahl, Unterzahl spielen, der ist knallhart, aber der hat auch Hände. Also das ist wirklich ich glaube, für einen Trainer ist es ein Traum, Brendan Hagel in der Mannschaft zu haben. Ne? Und jetzt hat er 5 Spiele in Folge wieder getroffen und dabei 8 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Und ich muss sagen, so Nikita Kucherov ist auch nicht ganz so schlecht drauf, auch allein am Wochenende 5 Vorlagen. Und der hat jetzt 9 Spiele in Folge gepunktet. Der wird auch irgendwie, klar wird er älter, aber der wird einfach nicht schlechter. Ne? Und in diesen 9 Spielen 17 Punkte, also wieder wirklich über einen langen Zeitraum punktet und punktet und punktet der Mann.
Was haben wir sonst noch? Auch ganz heiß sind die Dallas Stars. 4 glatte Siege in Folge am Wochenende gegen Utah, 4-3 gewonnen und 6-1 eben gegen Ottawa. Jason Robertson ist sehr, sehr gut drauf. 2 Tore, 2 Vorlagen am Wochenende, insgesamt 35 Punkte. Also er klettert in der Scorerliste da auch in Richtung Top 5, Top 3. Und Wyatt Johnston, Hattrick gegen Ottawa, 4 Tore, eine Vorlage am Wochenende, insgesamt auch schon 30 Punkte und 16 Saisontore. Also sowohl Jason Robertson als auch Wyatt Johnston mit 16 Toren für Dallas.
Und wir sind ja große Freunde des Meilensteins. Da gab es am Wochenende auch einen. Kirill Kaprizov macht sein 200. Karrieretor. Und ja, ob er der beste Spieler der Welt ist, was ich mir dahingestellt, er ist zumindest der Bestbezahlte. Und zumindest hat er 5 Spiele in Folge wieder getroffen. Und das ist ein Grund dafür, warum es bei Minnesota wieder richtig gut läuft. Die sind nämlich ganz oben dabei, die Wild. Und ja, der Starspieler sorgt vor allen Dingen dafür.
Läuft auch bei Wojtek Stachowiak und bei Josh Samanski in der AHL. Stachowiak in 3 Spielen in Serie getroffen, insgesamt 20 Spiele, 8 Tore, 5 Vorlagen für ihn und Samanski 3 Vorlagen mit beim 7-4 gegen die Henderson Silver Knights insgesamt 13 Punkte nach 18 Spielen. Also bieten sich beide an in Richtung NHL und haben zumindest gute AHL-Karrieren. Ist ja auch nicht so häufig bei deutschen Spielern, dass die dann in der AHL sich dann anbieten und so gut punkten. Das ist schon eine Ausnahme jetzt mit diesen beiden.
Ja, und darüber in die PWHL zum Abschluss. Doch da gibt es schon ganz gute Nachricht von Laura Kluge. Sie hat jetzt nicht gepunktet, aber ihre Mannschaft gewinnt und sie klettert weiter im Line-Up. Jetzt war sie sogar rein von der Aufstellung her, war es sogar die erste Reihe. Aber natürlich war das jetzt nicht rein spielerisch die erste Reihe. Das war einfach die Reihe, die am Anfang auf dem Eis stand.
Ja, Starting Six ist schon, ist schon eine Auszeichnung. Genau. Ne? Ja, genau. Und mit Alina Müller in einer Reihe zu spielen, also eine Topspielerin in Boston.
Ja, und vor allen Dingen, sie hat 11 Minuten gespielt. Also das ist für sie wirklich eine ordentliche Steigerung. Und man sieht, dass sie, je länger sie da ist, desto mehr fühlt sie sich wohl, desto mehr kommt sie damit klar, desto wichtiger wird ihre Rolle.
Dann wollen wir natürlich auch gute Besserungen wünschen an Carla McLeod, Trainerin der Ottawa Charge und ja auch tschechische Nationaltrainerin. Hat die Diagnose Brustkrebs bekommen, also da wirklich alles Gute und hoffentlich geht das gut aus. Ist ja auch Trainerin von Tschechien bei den Olympischen Spielen, also zumindest dafür vorgesehen. Ja. Ich habe sie gesprochen 2024.
Ich sagen, du hast schon länger mal gesprochen.
2023 war es beim ersten Deutschland Cup, als die Tschechinnen mit dabei waren. Ja, wirklich sehr, sehr sympathisch. War damals ja auch noch Trainerin von Sandra Abstreiter in Ottawa und eben diese Doppelfunktion in der PWHL Trainerin, in der Nationalmannschaft Trainerin, ehemalige Spielerin. Gute Besserung. Hoffen wir, dass das
absolut gut ist. Du, das Beste wünschen wir.
Ja. Und Hinten raus dann noch eine schöne Nachricht, was die Zuschauerzahlen anbelangt, denn wir hatten ja dieses super erste Heimspiel von Vancouver, jetzt hatte auch Seattle das erste Heimspiel, 16.000 und 14 ZuschauerInnen im ersten Heimspiel. Die spielen ja in der Climate Pledge Arena. Haben zwar verloren 0-3 gegen die Minnesota Frost, aber war ein neuer Rekord für ein Frauenspiel in den USA mit über 16.000. Also sowohl Vancouver als auch Seattle, erstes Heimspiel, sehr, sehr gut besucht. Und es gibt jetzt schon Diskussionen oder schon Ansagen, dass es weitere 2 bis 4 neue Teams geben soll. Expansion, also dass die Liga noch weiter wachsen soll dann in den nächsten Jahren.
Mhm. Also muss ich sagen, Seattle ist einfach eine krasse Sportstadt, ne? Also wir haben es ja erlebt, was los war, als die Kraken da ihren Probedauerkartenverkauf gemacht haben. Da war ja auch irgendwie innerhalb von einem Tag waren da 10.000 Dauerkarten verkauft. Und die Leute haben einfach richtig Bock auch auf Eishockey. Klar, ist auch eine alte Eishockey-Region, ne? Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, war der erste US-Stanley Cup-Sieger, die Metropolitan 1917, glaube ich. Und da ist natürlich immer was los gewesen, aber es gab halt jahrzehntelang kein Profi-Eishockey. Und jetzt hast du eine Männermannschaft und eine Frauenmannschaft und bei beiden rennen die Leute einfach der Halle die Bude ein, ist Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer.
Und wir freuen uns auf diese Woche, wo es ja schon wieder mit Champions Hockey League, mit DL unter der Woche dann, wo es einfach wieder rund geht.
Ich habe noch gar nicht beobachtet. Ist ja so viel Kram wieder damit?
Ja, wir haben jetzt am Dienstag gleich schon Ingolstadt.
Ja, natürlich. Ich wusste nicht, dass auch schon wieder DL gespielt wird.
Ja, Donnerstag geht es halt dann weiter. Ne? Also ich meine, geht stark.
Übrigens, da müssen wir nicht jetzt machen, weil wir jetzt bei den Tops und Flops sind, aber wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen über die Begebenheiten in Mailand reden. Ne? Da gibt es ja jetzt immer mehr Stimmen, die sagen, was ist da eigentlich los? Also wie schlecht sind denn da die Baufortschritte und so? Und Gary Bettman hat sich ja letztens auch relativ negativ dazu geäußert und weiß ich auch nicht, wie geil das so wird. Es soll ja so ein, das hatten wir ja in den Best of Seven letztens geschrieben, jetzt so ein Probeturnier geben, so eine U20 unterklassige Weltmeisterschaft. Aber die ist jetzt schon mal von der einen Halle, wo sie eigentlich sein wollte, in die andere verschoben worden, weil in der einen Halle da noch gar nicht gespielt werden kann. Also, keine Ahnung. Olympia ist in unter 100 Tagen. Ich weiß nicht genau, wie das ablaufen wird.
Ja, aber darüber sprechen wir in diesem Podcast sicherlich auch im Vorfeld nochmal ausführlicher und sagen in diesem Sinne auch mal Dankeschön an alle, die unser Olympia-Projekt unterstützen. Könnt ihr natürlich weiterhin machen bis zum Ende des Turniers, aber das läuft richtig gut. Also sieht gut aus, dass wir auch von den Olympischen Spielen in Mailand sehr, sehr ausführlich berichten werden über die Männernationalmannschaft, aber auch über die Frauennationalmannschaft. Also startnext.com/Olympia-2026 da gerne weiterhin supporten und mithelfen, dass dieses Projekt mit Podcast und Texten von vor Ort auch zustande kommt. Und damit
so machen wir das.
Eine schöne Woche, bis morgen. Ciao, ciao.
Tschö.